ich nehme den Panzer in die Hand und gucke mir ihn an und sage, ah, okay, ja, okay, das ist dein Panzer, okay. Ja, dann nehmen wir den jetzt mal ab und gucken mal dahinter, was hinter dem Panzer ist.
Wenn man dann in dieser inneren Not drin ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch danach zu forschen. Dann ist die Falltür nach unten geöffnet. Okay, was für eine innere Not spielt denn da eigentlich für eine Rolle? Nicht? Und was wir dann ja machen als Klärungshelfer, dass wir dann...
Wie stark nimmst du diese Leiter auch ernst im Sinne von, dass du Stufe für Stufe runtergehst?
Da gibt es zwei Antworten darauf. Was ist da eigentlich der Vorteil von diesem Ansatz mit der Vertiefungsleiter, dass man da wirklich auf einer sehr tiefen inneren Ebene so ein Erkennen, ein Selbsterkennen, ein wechselseitiges Erkennen hat? Und der andere Vorteil nochmal benannt, es ist wirklich für interessen- und bedürfnisorientierte Mediatoren sehr schwer, Menschen, die in der Eskalationsstufe 5 sind, wo sie also den anderen als bösartig erleben, mit dem überhaupt...
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Warum wollen wir darüber sprechen? Oder beziehungsweise warum will ich mit dir unbedingt darüber sprechen? Was glaubst du?
Naja, also gar nicht so leicht, sich jetzt gerade in dich hineinzuversetzen, was mir okay, spontan einfällt,
ist
jedenfalls
dir.
Macht nichts. Was spontan mir einfällt, ist, ich meine, die Vertiefungsleiter ist letztendlich der, ich würde mal sagen, der Kraftraum der Konfliktklärung. Und es gibt ja unterschiedliche Mediationsansätze mit unterschiedlichen Hypothesen und Erfahrungen darüber, wie man Konflikte am effizientesten, am besten, am tiefsten klärt. Und die Vertiefungsleiter ist eben, nachdem ich seit 41 Jahren als Mediator unterwegs bin, ist für mich einfach das super effizienteste Instrument. Und aber auch sehr kontrovers tatsächlich. Sehr kontrovers, weil ein Teil der Vertiefungsleiter ist auch, hau deine Vorwürfe raus. Und da gibt es ja ganz viele Psychologen und Mediatoren, die vollkommen von abraten und Ich-Botschaften und so weiter. Und für mich war das eine Riesenbefreiung. Also für mich war es eine Riesenbefreiung, diese mit diesen Vorwürfen offen arbeiten zu können als Mediator. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein Zungenlöser. Und das ist einer der Gründe, weshalb es so effizient ist. In meinen Augen.
Ja, tatsächlich, das ist auch... Du hast die Gründe benannt für mich auch. Also tatsächlich dieses Thema mit dem Kontrovers. Also ich mag eigentlich gerne erstmal kontroverse Sachen, die man dann aber, finde ich, sehr plausibel einlösen kann, dass sie auch echt Sinn machen.
Ja, ja.
Das Thema Vorwürfe ist definitiv eins davon. Und für mich auch eine gute Begründung, warum Vorwürfe so Potenzial haben für den Konflikt. Warum die offen ausgesprochen werden sollten.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich glaube für mich, als ich deine Ausbildung durchlaufen habe, war das auch der Moment, wo ich auf einer energetischen Ebene, die nicht sozusagen über die zeitliche Fünf-Phasen-Ebene ging, wo es nicht um die Zeit und Struktur ging, war das für mich wie so eine Art vertiefende menschliche Ebene, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt verstehe ich, warum wir fünf Phasen durchlaufen, jetzt verstehe ich, warum wir Vorwürfe machen, jetzt verstehe ich, warum das alles so gut funktioniert, wie es funktioniert.
Ja, es passiert einfach energetisch auch was. Ne? Man hört da manchmal so eine Stecknadel fallen, wenn man da so diese Leiter runtergeht. Es wird sehr, sehr, sehr dicht, ne? Und das ist so ein ganz kompaktes Erlebnis, sehr transformatorisch. Ne? Es verändert nicht was in einer Konfliktbeziehung, was ich sehr mag, ja.
Ich finde auch das Schöne, dass die Personen, die mediieren oder die Klienten, ne, Patienten, manchmal nennt man sie auch gerne.
Nein, das sage ich nie. Parteien, Medianten,
Parteien. Genau. Ja, genau. Dass die davon, die wissen natürlich nichts von dieser Vertiefungsleiter und sollen die auch gar nicht wissen. Aber dass es trotzdem eine Methodik gibt und ein Modell, modellarischen Punkt dazu, finde ich super. So, jetzt ist natürlich meine Frage, was ist das denn?
Ja.
Kannst du einmal so einen Überriss machen, warum diese Leiter existiert? Beziehungsweise, warum ist ein doofes Wort, aber vielleicht auch, wo sie hergekommen ist und was sie eigentlich besagt?
Ja, genau. Also... Im Prinzip ist ja, liegt diesem, der Klärungshilfe, über die wir reden, als Ansatz der Mediation ja die psychologische Theorie zugrunde, dass im Konflikt wir unbewusst uns an tiefe Empfindungen der Hilflosigkeit, des Schmerzes und der Trauer, der inneren Not erinnern, die wir in der frühen Kindheit erlitten haben. Das ist einfach so, dass wir in der frühkindlichen Zeit, das für unsere Eltern unmöglich ist, uns so zu begleiten, dass wir nicht uns mal einsam fühlen, hilflos fühlen etc., das ist einfach unmöglich. Und das sind ganz tiefgehende Gefühle. Und im Grunde genommen, um diese Theorie ein bisschen abzukürzen, ist es so, dass wir im späteren Leben das sehr, sehr stark vermeiden, in diese tiefe innere Not reinzugehen. Also Schmerz zu fühlen, Angst, Sorge, Trauer. Und gerade im Konflikt möchten wir das nicht. Wir möchten ja nicht, dass der Konfliktpartner das spürt, dass ich Angst habe, dass ich mich am Boden zerstört und hilflos fühle. Nicht? Und aber das wiederum bewirkt, dass sozusagen, damit ich diesen Schmerz nicht fühle, schichten sich darüber andere Schichten drüber und die gewissermaßen mich vor diesem Schmerz schützen. Und diese Schichten bewirken aber auch, dass der andere mich als bedrohlich wahrnimmt, als kämpferisch wahrnimmt etc. Und was wir im Grunde machen, indem wir diese Vertiefungsleiter runtergehen, dass wir diese Schichten, die sich sozusagen über dem Schmerz aufgebaut haben zum Schutz, dass wir sehr respektvoll und sehr langsam von oben nach unten verstehen wollen, dekonstruieren wollen. Und je mehr man diese Wächter, die da drüber liegen über diesem Schmerz, je mehr man die würdigt und sieht und bearbeitet, desto höher ist die Chance, dass man am Ende sich dann in dem Schmerz gemeinsam trifft und merkt, ach Mensch, der andere ist auch ein Mensch. Und wenn man das so in vier Worte, wir werden da ja sicherlich noch gleich im Detail reingehen, aber wenn man das in vier Worte beschreibt, dann geht es um die Beobachtung als oberste konventionelle Schicht, was ist passiert. Dann die wunderbaren Vorwürfe, was werfe ich dir vor, eine andere Abwehrschicht, ja, ich zeige auf dich, nicht ich habe das Problem, sondern du bist das Problem, Vorwürfe. Und dann kommen diese abwehrenden, die sehr robusten Gefühle, die dritte Schicht und dann die vierte Schicht, innere Not. Und das ist im Grunde genommen dieser Kernprozess der Klärungshilfe, wirklich diese Schichten Stück für Stück herunterzuarbeiten. Ja.
Und ich finde auch interessant, nicht nur, dass ich mich nicht so zeigen will, diese innere Not. Man könnte ja dadurch suggerieren, ich wüsste das als Konfliktpartei sogar bereits. Ne? So, ich habe eine innere Not und die will ich keinem zeigen. Aber das Interessante ist, dass oft den Leuten selbst ja gar nicht bewusst ist, ich kämpfe hier so stark ich kann gegen irgendwas anderes, weil du bist doof. Aber ich weiß gar nicht selber von mir, dass ich da eigentlich irgendwie einen inneren Schmerz drin habe. Das ist auch ganz oft interessant.
Total. Und das ist ja auch einer der Funktionen dieser abwehrenden Schichten, die über dem Schmerz liegen, dass sie nicht nur den anderen abwehren, sondern auch mein Kontakt mit der inneren Not abwehren, genau wie du sagst. Es ist so ein psychologischer Mechanismus, damit ich im Konflikt quasi handlungsfähig bleibe, schiebe ich das komplett weg. Nicht? Und es gibt wirklich sehr, sehr kräftig auftretende Menschen im Konflikt, die sehr robust kommunizieren und die noch nicht wirklich gespürt haben und verstanden haben, dass in ihnen selbst so ein kleines Kind ist, was sie schützt. Und dass dann in dem Augenblick, wo du in der Mediation das schaffst, auch dass dieses kleine Kind berührt wird, dass die auch mit ihrem Schmerz in Kontakt kommen, dass es ihnen eben doch etwas ausmacht, dass es so dermaßen unharmonisch ist, da erfahren die auch was über sich oft, ne? Und auch die andere Seite. Also das ist so, merkt, wenn ich darüber rede, dass ich so richtig Gänsehaut bekomme, weil das ist einfach so das Schöne an der Mediation, dieses wirklich in einem guten Weise in Kontakt mit der eigenen Verletzbarkeit zu kommen und die beim anderen auch wahrzunehmen. Und eine Verletzbarkeit, die bewirkt, wir sind beide Menschen und wir leiden beide unter dem Konflikt und so kann es nicht weitergehen. So, ne?
Vielleicht, ich würde natürlich, du weißt, wie ich bin, ich würde natürlich gerne sofort in die Tiefen einsteigen. Ja, das Besondere, wenn wir das nochmal einordnen, das ist ja der Ansatz der Klärungshilfe, für den du natürlich prädestiniert Experte bist, sage ich einfach mal. Und das ist ja aber nicht der weit verbreitete, total gängige Mediationsstil. Deine Worte für den weit verbreiteten sind die bedürfnisinteressenorientierte Mediationsart, Technik.
Genau.
Wie ist da der Unterschied? Also gerade in diesem Kontext eben, dass die Vorwürfe eben zum Beispiel eine besondere Qualität haben in diesem Konflikt.
Ja, das finde ich auch ganz gut, da mal hinzugucken, weil ja durchaus viele der Menschen, die bei uns die Klärungshilfe-Ausbildung machen in Mediation Expert Training, startet wie am 16. April, sind tatsächlich ja schon ausgebildete Mediatoren, ne? Interessen- und bedürfnisorientierte Mediatoren und die ja sehr bewusst Klärungshilfe an Bord nehmen, weil sie dann auch ihre Kompetenzen ergänzen und vertiefen. Und wenn man das also für Menschen, die schon Mediatoren sind, vergleicht, was der normale, der die meisten Mehrtonen in Deutschland machen, ist, dass sie in der mittleren, in der Klärungsphase nach den Interessen und den Bedürfnissen forschen. Dazu gucken die, so wie wir auch, am Anfang erstmal die Beobachtungen an mit den Parteien, also was ist da passiert. Manche der Mehrtonen würden dann auch noch Gefühle ansteuern, nicht genauso wie wir das machen, aber das bei manche würden das lieber auch vermeiden. Und dann geht es vor allen Dingen darum, die Interessen und Bedürfnisse zu erforschen. Also ich brauche Sicherheit, ich brauche Anerkennung, ich brauche eine klare finanzielle Regelung. Das sind so die Interessen und Bedürfnisse. Und die Interessenbedürfnisse klingen erstmal sehr positiv und haben aber auch eine ruhigere Qualität. Dieses, ne, ich brauche Sicherheit, ich brauche finanzielle Sicherheit, ich brauche Anerkennung. Das ist sehr positiv. Auch sehr schön, hat allerdings gewissermaßen den Effekt, dass die Menschen nicht ganz so tief in den Keller einsteigen. Es ist nicht so, dass man wirklich so richtig in Kontakt mit dem Schmerz kommt. Und das heißt, dass dann auch manchmal so ein Quäntchen wirklich an Tiefe und an Umdeutung fehlt. Und dieser Weg von Beobachtung, Gefühlen, Bedürfnissen heißt eben auch, dass sobald jemand über Vorwürfe redet, werden die sofort umformuliert. Also wenn da wird nicht nach Vorwürfen gefragt, sondern wenn jemand sagt, ich fühle mich von dir alleingelassen, dann würde der Mediator vielleicht so etwas sagen wie, sie hätten sich Unterstützung von ihrem Kollegen gewünscht. Also alleingelassen wird übersetzt in Unterstützung. Und das bewirkt, dass kontinuierlich das Gesprächsklima etwas milder ist in der interessenorientierten Mediation, bewirkt aber auch, dass du, werden wir später nochmal zu kommen, Schwierigkeiten hast, mit Leuten zu arbeiten, die hocheskaliert sind. Also hocheskalierte Leute reagieren da sehr unangenehm darauf, wenn man denen das Wort im Mund verdreht. Also es sind so die Unterschiede, die wir da in der Herangehensweise haben. Ja, genau.
Ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fettnäpfchen aufmache, aber...
Ja.
Hab ja schon gesagt, ne, ein bisschen provozieren darf man ja vielleicht, ja. Aber ich frage dich einfach, ist es nicht auch tatsächlich ein bisschen ausweichend? Also da sind zwei Leute, die echt ein Problem miteinander haben und indem ich das so, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen in Watte packe und nett formuliere, könnte man auch so ein bisschen sagen, das weicht aber auch tatsächlich diese Situation auf und kommt noch nicht ganz vielleicht dem Kern, in den Kern von dessen, was eigentlich vielleicht zwischen den beiden schiefläuft? Oder ist es für mich falsch interpretiert?
Ja, also es ist schon, ne, das ist mal, wenn man so mit dem Vergleichen anfängt, dann fühlen natürlich gleich auch beide Seiten sich auf den Schlips getreten. Das kann schnell passieren. Insofern möchte ich nochmal sagen, natürlich hat die bedürfnis- und interessenorientierte Mediation ihre Berechtigung und ihren Ort, wo sie sehr gut funktioniert, zum Beispiel bei Scheidungsmediation. Und es gibt einfach auch Kunden, die das eine oder die das andere wollen, das muss man auch sagen. Nicht? Also wenn du klärungshelferisch arbeitest, dann kannst du mit Kunden arbeiten, die wirklich sagen, ich möchte wirklich an die Wurzel gehen, ich möchte wirklich das tiefer, genauer wissen. Und wenn es halt Menschen sind, die sagen, ich möchte gar nicht die Vergangenheit so genau verstehen, ich möchte schneller in die Zukunft gehen, dann passt da die bedürfnisorientierte Mediation besser. Mit der Gefahr, die ich eben sehe und auch erlebt habe, dass dann man manche Leute verliert, denen das zu weichgespült klingt. Das ist immer wieder ein Problem. Oder auch mit der Gefahr, dass es eben nicht grundlegend tief genug ausgearbeitet wird und dann später den Leuten wieder auf die Füße fällt. Also das ist so die, aus der Erfahrung, ich habe bis 2008 ungefähr als interessenorientierter Mediator gearbeitet und habe das einfach so an meinen eigenen Klienten so erlebt, diesen Unterschied. Genau, aber mich würde auch interessieren, hier hören ja auch, meines Wissens haben wir viele Mediatorinnen und Mediatoren, die zuhören und davon eben auch viele bedürfnisinteressenorientierte Mediatoren. Würde mich sehr interessieren, wie du das siehst als Zuhörerin, Zuhörer. Fühlst du dich gerade provoziert? Was denkst du? Findest du, das sieht völlig anders aus? Hinterlasse gerne einen Kommentar oder schreib mir gerne eine E-Mail an tm@tilmanmetzger.de. Also interessiert uns mit euch, mit dir im Dialog zu sein und mal gucken, vielleicht greifen wir mal die ein oder andere Reaktion bei einem der nächsten Podcasts mal auf.
Gute Idee, finde ich eine gute Idee. Ja, dann lass uns mal reingehen und zwar wirklich, ich weiß nicht, ob du es gerne an einem Beispiel machen würdest, ich finde, das macht es immer schön transparent.
Ja, sehr gerne.
Aber vielleicht kannst du einmal diese Leiter, das sind ja 4 Stufen, und die einmal benennen. Also vielleicht auch, wann in dem Mediationsprozess passiert das und vor allem dann auch, wie passiert es, was passiert da?
Genau, diese Einordnung vom Wann finde ich schon auch mal wesentlich, um zu verstehen, warum das funktioniert und wie es funktioniert. Wir haben ja 5 Phasen in der Mediation typischerweise, wenn wir mal die Auftragsklärung, die Nachsorge mal weglassen. Phase 1 bezeichne ich als Rahmensetzen, da kommen die Leute zusammen, wir stellen es gegenseitig vor, wir besprechen, wie wir zusammenarbeiten und mögliche Bedenken, Hindernisse, gemischte Gefühle werden geklärt. Und dann gibt es in der Phase 2, dass die erstmal nur in meine Richtung sprechen, die Parteien, eine nach der anderen. Und ich denen zuhöre und ich auch mitschreibe und aus dem, was ich dann mitgeschrieben habe, mache ich dann in einer Sitzungspause, häufig die Mittagspause, so einen Themenchart, wo dann die Themen drauf versammelt sind. Das heißt, bevor wir dann jetzt in die Phase 3 kommen mit dieser Vertiefungsleiter, haben wir schon, je nachdem wie viele Leute im Raum sind, schon 1,5 bis 3 Stunden schon Kontakt, haben gearbeitet und haben schon ein Stück weit was verstanden. Da gibt es also schon einen ersten Vertrauensaufbau. Und dann würden wir den ersten Konflikt herausnehmen und es ist eben auch typisch Klärungshilfe, dass wir sehr bewusst den emotionalsten Konflikt rausnehmen. Also da, wo es am stärksten im Raum geraschelt hat, als der benannt wurde, wo Leute sich meldeten und da muss ich was zu sagen und so. Also das, na, man merkt das so, es wird unruhig. Das wollen wir als erstes besprechen. Warum, wenn diese dicken, emotional dicken Klöpse bearbeitet werden, dann können die Leute ruhig da sitzen bleiben, weil sie wissen, da geht es um was. Und zweitens kann sich kein anderes Thema vordrängeln. Wenn man so ein super leichtes Thema anfängt, wo man scheint, da kommt man schnell durch, hat man die Gefahr, dass andere Themen ständig reinschießen. Man wahnsinnig viel Kraft in die Moderation reinstecken muss. Also das ist gewissermaßen der Ort, über den wir sprechen. Wir haben alle Themen auf dem Tisch. Die stehen, genauer gesagt, an der Wand geschrieben, Pinnwand geschrieben. Und wir setzen jetzt an, mit den 2 Konfliktparteien jetzt einen konkreten Konflikt genauer im Detail anzuschauen. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir da quasi ansetzen.
Mhm. Und vielleicht hast du ein Beispiel für uns, weil ich finde, das immer macht es schön transparent.
Genau.
Jetzt geht man in die Konflikte rein und genau. Dann was?
Ja, also ich nehme ja immer so gerne für solche kurzen Aufnahmen wie diese hier so lebensnahe Beispiele, die man sich so ganz gut vorstellen kann. Also man kennt ja so in Partnerschaften, sei es Bürogemeinschaften oder Ehen, so die Menschen, den einen, der ist super ordentlich im Sinne von, da sieht das geleckt aus und da liegt nichts auf dem Boden rum und alles hat seinen Platz im Regal. Und es gibt eben andere Menschen, da erstreckt sich die Ablage für Bücher und für Dokumente auch auf dem Fußboden sozusagen, wo man dann also durch eine bunte Landschaft geht, wenn man den Raum betritt. Und das ist ja wirklich ein häufiger Fall, also egal, ob man zusammenarbeitet oder als Partner zusammenlebt, dass man da auf diese Art, wie man sich organisiert, einfach wirklich sehr unterschiedlich und sich tierisch nerven kann. Ne? So, und das ist so ein Klassiker, der mir öfter mal untergekommen ist. Wir haben mal dafür, dass wir mal einfach mal die Leiter runtergehen für einen der Beteiligten, nämlich für den, der sogenannte Unordentliche. Ja, der sogenannte Unordentliche, kannst du dir vorstellen, in diesem Beispiel ist das jetzt mal ein Ehemann und das ist ein Trainer und Mediator und Coach und der ist eben oft mal 2, 3, 4 Tage am Stück einfach weg, arbeitsbedingt. Und, und in seinen Augen ist er sehr ordentlich, aber er findet, dass seine Frau das nicht merkt. Also er hat seine Ordnung, die sieht nur so aus, dass sozusagen, wenn er abends nach Hause kommt und noch Akten hat, die er später wieder verarbeiten will, dann landen die erstmal auf dem Fußboden, weil alles, was der gewissermaßen auf dem Fußboden liegen sieht, weiß er, damit, darum muss ich mich kümmern. So, ist also auch Ordnung, aber eine anders aussehende Ordnung. So, und nun kam es eben eines Tages so, dass dieser Mann von seiner Arbeit nach ein paar Tagen Abwesenheit zurückkam und sein ganzes, der Fußboden war freigeräumt. So, und jetzt geht es eben darum, dass auf dieser Ebene dieser Mensch erstmal beschreibt, was nimmt er da wahr? Na, was ist da los? Und da geht es erstmal darum, weiß nicht, wie wird es.
Also, das wäre jetzt Stufe 1 Beobachtung.
Genau,
ne?
genau.
Nicht? Und was könnte der denn da beschreiben?
Genau, der könnte sowas, also wenn es wirklich nur Beobachtung wäre und sich nicht gleich schon mit Wut und Ärger mischt, dann könnte man sagen, also ich bin dann nach Hause gekommen und da lag überhaupt nichts mehr auf dem Fußboden. Also meine ganzen Unterlagen, die da so verteilt auf dem Fußboden lagen, waren irgendwo weggeräumt. Und mir war sofort klar, das kann nur meine Frau gewesen sein. So, Punkt. Und da sind wir erstmal, damit hört im Ton wahrscheinlich schon brodelt's untergründig, aber erstmal wäre das so eine Beschreibung. Und falls es nicht so genau beschrieben worden ist, würden wir es das genauer beschreiben lassen. Also was sozusagen ist da denn wahrnehmbar gewesen. Jetzt würde ich in der normalen Mediation an der Stelle natürlich sofort die Frau fragen, was ihre Erinnerung ist. Ich meine, mein Vorschlag wäre aber, dass wir eher mal mit einer Person die Leiter runtergehen und dann mit der anderen. Das ist da ein bisschen leichter, den Faden zu hören. Genau. Genau, Vorwurf. Was könnte der Vorwurf dieses Mannes sein? Was könnte der sein? Was, du bist ja auch so jemand, der Vorwürfe spannend findet. Was würdest du schätzen, was so ein Mann vorwerfen könnte seiner Frau?
Also sagen wir mal so, ich musste mich an Vorwürfe gewöhnen und meine Liebe dafür entwickeln.
Genau.
Aber also du gehst einfach an meine Sachen.
Ja.
Du bist übergriffig. Du trittst in meinen Raum rein, im Sinne von meinen Arbeitsbereich, ne? Machst es einfach zu deinem. Also da könnte man verschiedene Sachen vorwerfen.
Genau, je nachdem. Und du bist übergriffig zum Beispiel nicht. Das ist so dieses mein Space, mein Homeoffice, mein Büro. Das ist kein gemeinsamer Raum, den wir haben. Da ist eine Tür davor, die ist zu in der Regel. Und das ist einfach mein Arbeitszimmer zu Hause, mein Homeoffice. So, und da bist du eingedrungen und hast meine Ordnung verändert. Ja, meine Ordnung. Also aus der Perspektive von diesem Menschen war es seine Ordnung, die ja eigenmächtig verändert worden ist in dem eigenen Reich sozusagen. Genau. Auch da natürlich würde man jetzt normalerweise die Frau fragen. Das machen wir jetzt erstmal nicht, sondern dann wäre halt die Frage, okay, abwehrendes Gefühl. Ne? Abwehrendes Gefühl. Und da sind wir dann eben bei sowas wie, so ich jetzt gerade diesen Menschen so ein bisschen verkörpere, bei Empörung, Ärger, Zorn, Wut. Ne? Das sind so richtig so diese aktiven, was fällt dir eigentlich ein? Genau, sodass dieses Brodeln raus kann. Das heißt, was da ja passiert ist, dass dieser Mann eben nicht gesagt bekommt, du darfst aber nicht sagen, du bist da eingedrungen, eigenmächtig, sondern nein, was werfen Sie Ihrer Frau vor? Ja, die hat sich da eigenmächtig da über meine Ordnung hergemacht, ohne Absprache. Das ist für uns ist das Check. Das ist nicht so, da gibt es nichts zu korrigieren. Und das Gute eben daran, wenn man den Vorwurf benennt, dass man dann tatsächlich automatisch werden die Gefühle warm. Also indem ich als Mann sage, das ist übergriffig, was du da machst, gehe ich in meinen Ärger rein und auch die Frau. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Dass nämlich die Gefühle auch an die Oberfläche kommen, die ja sowieso im Konflikt enthalten sind, damit sie eben bearbeitet werden können. So.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Also den haben wir noch gar nicht erwähnt oder du noch nicht erwähnt. In diesem Vorwurf steckt ja nämlich, ist letztendlich das Symptom oder das Ergebnis von dem, was emotional in einem steckt. Ne? Also vielleicht kannst du das nochmal betonen, weil ich glaube, deswegen hast du gesagt, da gibt es auch nichts zu korrigieren, weil, was wäre deine Antwort darauf, ist nichts zu korrigieren, weil?
Die geradeste Antwort ist, dass die Vorwürfe zu den Schutzmechanismen gehören. Also damit ich gewissermaßen nicht tiefer, normalerweise im Alltag, damit ich gewissermaßen nicht tiefer in mein inneres Gefühl reingehen muss und meine innere Not von, da kommen wir gleich zu, ist das einer von diesen Schutzpanzern. Das ist so diese Zumutung von sich zu weisen. Und der Witz dabei ist eben, wenn du diese Wächter ignorierst, verdrehst, wegschiebst, Regeln aufmachst, bitte nur Ich-Botschaften, wächst dir der Ärger im Grunde genommen in den Leuten. Die fühlen sich quasi, ich hätte es fast gesagt vergewaltigt, aber den Arm verdreht. Das ist so ein bisschen wie, gib Tante Küsschen, ja, und der kleine Junge will aber Tante nicht Küsschen geben, weil Tante riecht komisch. Ja, und dieses so sei nett ist etwas, was dazu führt, dass Leute dann eher verstummen und bocken. Also man gerade wenn man eine höhere Eskalationsstufe hat, dann hat man das Gefühl, das wird man ja noch sagen dürfen. Also ich muss doch sagen können, was mein Vorwurf ist, ist so das Gefühl von Parteien. Und indem sie es sagen dürfen, indem ich sogar danach frage, was werfen sie ihrer Frau vor, können die das aus dem System rausnehmen. Und jedes Teil, was aus dem System rausgeht, ist ein Stück weit eine Erleichterung und bringt sie zugleich tiefer dran an dieses Erleben im Konflikt. Was habe ich da innerlich erlebt und gefühlt? Also ein bisschen paradox, es nimmt ein bisschen Druck weg, es ist anschlussfähig und zugleich führt es näher an die Gefühle heran, die wirklich mit dem Konflikt verbunden sind. So. Macht das irgendwie Sinn oder was denkst du darüber, wenn ich das so sage?
Ja, doch, genau. Also ich glaube auch, also ich bin total bei dir, weil auch diese gerade dieses Thema Schutz, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja als Menschen eine Persönlichkeitsstruktur aufgebaut, die von Kindestagen an letztendlich eine gewisse Form von Leid erfährt. Und das ist natürlich auch gar nicht anders möglich, weil wir in Kleinkindesalter mit Dingen, die für uns heute banal erscheinen, damals nicht umgehen konnten. Ne? Ja. Alleine die Mutter verlässt den Raum. Das ist für ein Baby erstmal tot. Ne?
Ja,
so.
Ja. Ja.
Und da, diese Art von Erlebnisse erleben wir über Jahre, Jahre, Jahre hinweg, bis über die Pubertät und Schule und alle Dinge, die einem widerfahren. Und wir wären einfach gar nicht überlebensfähig ohne diese Schutzfunktion, die emotionalen, psychologischen. Und eigentlich, und ich finde, das ist, letztendlich ist es genau, was du sagst, nur in anderen Worten, eigentlich, wenn man dieses Interesse daran hat, erstmal zuzuhören, was der Vorwurf ist, erlaube ich auch die Möglichkeit, überhaupt erst dann tiefer zu gehen.
Genau.
Weil ich den Panzer, ich nehme den Panzer in die Hand und gucke mir ihn an und sage, das ist dein Panzer, okay.
Ja, genau.
Dann nehmen wir den jetzt mal ab und gucken mal dahinter, was hinter dem Panzer ist.
Genau, das ist so eine Form, bekommt gerade das Wort der Entrüstung sozusagen, also nicht der Entrüstung, sondern der Entrüstung, also indem ich mich für diese harte Schicht interessiere. Und das ist eben das Geheimnis der Arbeit mit Vorwürfen und Gefühlen. Je näher ich rangehe, desto weicher werden sie, ne? Und desto besser kann man sie am Ende letztens verarbeiten, weil sie werden gesehen, gewürdigt. Ne? Und deswegen von dem Vorwurf zum abwehrenden Gefühl, Empörung, Zorn, Neid, Trotz. Und dann, wenn man das wirklich lang genug gewissermaßen diese drei Ebenen von oben nach unten wirklich sich anschaut, bis man wirklich das Gefühl hat, da ist dann wirklich alles gehört worden, was zu dieser Schutzschicht gehört, dann merkt man dann am Ende dieser Arbeit mit den abwehrenden Gefühlen, dass Leute einen anderen Ton bekommen. Und so ein Ton von, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also wir reden jetzt hier schon 1,5 Stunden über dieses Thema und ich habe doch versucht zu erklären, was da los ist und du kannst das überhaupt nicht annehmen und so. Und was da also dann da durchschimmert, ist häufig so ein Gefühl der inneren Not, was aber erstmal auf diesen Prozess bezogen ist, nämlich dieses Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht, so das Gefühl von, da stehen zwei Seiten sich gegenüber und haben es noch sehr, sehr starke Mühe, diesen Perspektivwechsel wirklich vorzunehmen. Ne? Und wenn man dann in dieser inneren Not drin ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch danach zu forschen, dann ist die Falltür nach unten geöffnet. Okay, was für eine innere Not spielt denn da eigentlich für eine Rolle? Nicht? Und was wir dann ja machen als Klärungshelfer, dass wir dann dadurch, dass wir doppeln, auch Wörter anbieten, die vielleicht Ausdruck sein können von dieser Stimmung, die da im Raum ist. Ne, darf ich mal neben Sie kommen, was für Sie sagen? Sie sagen, was stimmt. Das heißt, ich hocke mich dann neben diesen Ehemann in diesem Beispiel und sage dann rüber zur Frau sowas wie, ja, und ich fühle mich ehrlich gesagt ausgeliefert, weil ich bin ja immer wieder mal 2, 3, 4 Tage weg und ich will jetzt auch nicht und kann nicht mein Arbeitszimmer mit dem Schlüssel abschließen. Das fände ich jetzt auch komisch. Aber das Gefühl, ich bin weg und ich bin ja dem ausgeliefert, dass du womöglich das wieder machst. Und ich verliere die Orientierung. Ich brauche diese Sortierung auf dem Fußboden, damit ich weiß, was jetzt dran ist und was wichtig ist. Wegsortiert vergesse ich Dinge. Also, nicht? Und da kommt so dieses sich ausgeliefert fühlen, diese Hilflosigkeit, diese Desorientierung wird dann deutlich. So.
Und ich glaube, da ist dann der Moment, wo auch wirklich Verständnis entsteht. Ne? Also
genau, das hat eben mit dem Inhalt zu tun und auch mit dieser weichen Stimme dann, mit dieser Stimmung, die dann auf einmal ganz anders ist, ne? wo auf einmal die andere Seite merkt, es sind nicht mehr diese kämpferischen oberen drei Schichten, sondern da ist wirklich jemand, der wirklich aus dem tiefen inneren Erleben heraus sein Leid teilt so.
Genau. Und was ich daran gut finde, es wird automatisch zur Ich-Botschaft. Also und zwar aber eben auf einer tieferen, emotionaleren Ebene. Das ist das, was ich daran so mag, weil es sehr, sehr echt ist dann. Das, was da gesagt wird, ist total wahrhaftig in der Person. Ja. Als Antwort auch.
Ja, das und es kann eben so wahrhaftig sein, weil ich alles, was da drüber lag, diese garstigen Dinge auch sagen würde. Die wurde eben nicht weggeschoben, sondern wir haben uns für sie interessiert. Und dann können die auch beiseite gehen. So, ne? Und umgekehrt, wenn man dann auf diesen gesamten Prozess auf der anderen Seite schaut, auf die Personen gewissermaßen, für die so eine äußere Ordnung und Ästhetik sehr, sehr wichtig ist, jetzt in diesem Beispiel hier die Ehefrau, die hat natürlich auch eine ganz eigene Geschichte. Und auch klar, nicht? Und wenn man da auf die Beobachtung schaut, dann geht es dann darum, dass sie sagt, naja, während du weg warst, kam der Fensterputzer und der musste überhaupt mal an die Fenster rankommen können und das war so gar nicht möglich. Das war überhaupt nicht möglich und ja, deswegen habe ich die Sachen beiseite geräumt. So, das ist da erstmal die Beobachtungsebene, Fensterputztermin und wie soll der Fensterputzer da zum Fenster kommen? Das ist so diese äußere Ebene, ne? Und wenn man dann da weitergeht, auf die Vorwürfe guckt, nicht, dann kommt dann sowas wie ja und das habe ich dir schon vor Wochen mitgeteilt. Ich habe das organisiert. Du kümmerst dich ja auch nie um irgendwas. Ja, ich muss ja wieder solche haushaltsnahen Sachen machen und organisieren. Und du hast es noch nicht mal im Kopf. Und ja, und du lässt mich hier eigentlich mit dieser Sache allein und meckerst noch darüber. So, das sind so diese Vorwürfe, die da von der anderen Seite rüberkommen. Und dann entsprechend natürlich bei den abwehrenden Gefühlen einfach so eine Frustration, Ärger, Enttäuschung, einfach so das Gefühl, boah, ich werde hier mit meinem Kram hier, mit diesem ganzen und auch, was bei ihr auch war, was man sich auch gut vorstellen kann, diese Scham, ne? Diese Scham, boah, da kommt jetzt jemand von außen rein, ein fremder Mensch in der Wohnung und der sieht dieses Chaos im Arbeitszimmer so, ne? Und das ist dann natürlich, ja, da ist man dann sozusagen bei dieser Gefühlsebene. Und dann unten bei der inneren Not kann man sich vorstellen, gibt es ja verschiedene Varianten, ne? Kann man zum Beispiel auch eine Partnerin sich vorstellen, die sagt, ja, und ich bin echt auch ein bisschen traurig, weil ich habe den Eindruck, du bist da gar nicht wirklich bei uns, bei unserer Beziehung und bei dem, wie wir hier zusammen leben. So, du lebst da draußen irgendwo und was hier abläuft, das vergisst du sofort. Ja, und was für eine Beziehung, dass nicht nur ich hier den Fensterputzer organisieren muss, sondern dann auch noch damit umgehen muss, dass du selbst den Termin vergisst und ich dann irgendwie damit rumhantieren muss. Also kann man sowas sagen wie Trauer, wie sich nicht gesehen fühlen, Schmerz. Also je nachdem, das ist dann wiederum, was das Wort auf der inneren Not ist, das ist natürlich je nach Mensch sehr, sehr verschieden. Ja.
Klar, also es gibt 100 Gründe, warum man will, dass die Sachen nicht auf dem Boden liegen. Ne? Also ich finde, das war ein schönes Beispiel aber dafür.
Ja.
Also ne? ein mögliches Beispiel und eine mögliche Vertiefungsleiter, die man runtergegangen ist. Ich will erstmal noch mal ganz kurz auf dieser Ebene bleiben.
Spring noch mal ganz kurz rein, wo du gerade das sagst. Merk mir deinen Gedanken. Ich finde das so gut, was du sagst. Das ist eben ein mögliches Beispiel und das zeigt eben auch, wie wichtig das ist, mich als Mediator mit ganz verschiedenartigen von Gefühlen zu befassen. Ne? Wir arbeiten ja sehr stark mit dem Enneagramm, Kopf, Herz, Bauch, nicht? Und je nachdem, welche Färbung gewissermaßen meine Seele hat, was mir wichtiger ist, was vorne an ist, kannst du unten eben zum Beispiel Hilflosigkeit spüren, weil du eigentlich deine Umgebung selber strukturieren willst, selber Verantwortung übernehmen willst, selber bestimmen willst und dann fühlst du dich hilflos, wenn du es nicht kannst. Das ist dann eher die Bauchenergie oder Herzenergie, Mensch, Schmerz, Trauer, der sieht mich gar nicht. Ich arbeite mir einen Wolf und der sieht mich gar nicht und ich fühle mich da echt ignoriert. Oder eben, wenn jemand sehr kopfig ist zum Beispiel und dieses Orientierung braucht, Sicherheit, Orientierung und dann stellt ihr einen Mann vor, der eben diese Orientierung dadurch findet, dass er diesen Überblick auf dem Fußboden hat und das Gefühl hat, boah, die Arbeit von den nächsten 3 Wochen ist auf einmal wegsortiert und ich muss mir mühsam neu das zusammenklauben, was jetzt hier gerade die Prioritäten sind. Dann ist es eben diese dieses Gefühl von Sorge, von Angst, was passiert jetzt. Also, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend in der Arbeit als Mediator, Mediatorin, eben nicht von dem eigenen Bild auszugehen, was da unten an der Leiter einen erwartet, sondern wirklich sehr, sehr feinspürig dahin zu gucken, was stimmt für die Leute im Raum wirklich. Ne? Deswegen fand ich so gut, was du sagst, so gibt es ganz verschiedene Varianten, ja.
Und das ist total richtig, also absolut. Interessanterweise ist aber, je höher wir wenn man das jetzt wie eine Zwiebelschale beschreiben würde, ne? Also und letztendlich, wenn man die drei Zentren nochmal bemüht, dann ist ja letztendlich diese Beobachtung und vielleicht sogar Vorwürfe, also da sind wir eher auf in dem Kopf, ne? Also im Kopf im Sinne von, wir sprechen miteinander sehr kopfig und sehr konfrontativ.
Und unsere Wahrnehmung, ne, was so in den Kopf reingegangen und festgehalten wurde im Kopf, genau.
Genau, Interpretationen und so weiter. Und auf der abwehrenden Gefühle, da sind wir tendenziell eher dann schon im Körper, aber eher in dieser Bauchebene, wo diese Abwehr letztendlich, also jegliche Form von Schutz, braucht ja eine energetische, auch eine energetische Komponente, eine gewisse Grundenergie, damit ich es überhaupt von mir abwehren, abhalten kann.
Ja, so eine emotionale Abstoßreaktion, ja.
Richtig. Ja. Und dann kommt natürlich in der inneren Not, kommt natürlich ganz klar die Herzebene mit dazu, ne? Wo man sich wirklich eigentlich vor ja auch schützt, das laut auszusprechen, weil es eben eine gewisse Form von, wie auch immer man es jetzt benennen will, Schwäche, Verletzlichkeit ausspricht, ne?
Ja.
Und, und da will ich natürlich auch nicht am Anfang des Konfliktes rein. Also ich fange nicht an, am Ende, das klingt dann nämlich vielleicht sogar schon manipulativ, ne? Oh, ich fühle mich traurig.
Ja.
Dann denkt der andere, ja, super, ja, dann kann ich ja jetzt gar nichts mehr sagen, weil ich kann dich ja jetzt nicht noch trauriger machen.
Nee.
Aber deswegen, eigentlich ist es eine Überleitung in die Frage, wie stark nimmst du diese Leiter auch ernst im Sinne von, dass du Stufe für Stufe runtergehst?
Da gibt es zwei Antworten darauf. Das eine ist, dass natürlich die Parteien, die Konfliktbeteiligten, häufig strubbeliger reden, als die Theorie es erlaubt, sag mal so, und dass sich oft schon in die Beobachtung schon auch Vorwürfe und auch Emotionen reinmischen. Aber worauf ich achte, ist schon, und das ist wichtig, dass erstmal nach Möglichkeit alles, was in der oberen Leiterstufe, Sprosse verortet ist, dass das erstmal verstanden und wirklich verstanden wird. Und häufig erst, wenn sich da was wiederholt, ist häufig erst der Weg frei zu einer Stufe runter. Also idealtypisch ist das so, das kann in der Praxis, kann das ein bisschen hin und her meandern. Aber eins ist ganz, ganz sicher, es ist also aus meiner Erfahrung heraus unmöglich, diese zarten Gefühle der inneren Not zu benennen, solange du nicht wirklich oben diese drei mächtigen Wächter gut gewürdigt hast, nicht? Und das ist das, was du gerade gesagt hast und angedeutet hast. Na, das mag sein, dass jemand als Mediator, Mediatorin eine hohe Intuition für weiche Gefühle hat. Und der mag vielleicht von Anfang an merken, dass die Frau eigentlich auf dem Schmerz sitzt und der Mann auf einer Ohnmacht. Nur wenn man das sehr früh benennt, dann bewirkt das einfach nur, dass die Menschen das gar nicht spüren oder wenn sie spüren, bewusst abwehren und sagen, na ich, hilflos, nein. Ich, Schmerz, nein. Das ist einfach ein Blödmann. Ja, also das ist im Grunde genommen für mich so ein ganz wichtiges Geheimnis im Umgang mit diesen weichen Gefühlen, sie respektvoll mit ihnen umzugehen, sie nicht zu früh zu benennen, weil sie werden sonst abgewehrt. Und hat man den Eindruck, na, es ist offenbar keine Ohnmacht, es ist offenbar kein Schmerz, aber ja, es ist doch. Es war noch nicht die Last der darüber lagernden Schichten noch nicht verstanden und noch nicht beiseite geräumt, sozusagen. Ja.
Und mir fällt noch was ein, das ist so, somit das Letzte zu diesem Punkt, auch wieder zu diesen Beispielen. Ne? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man sagen könnte zu diesem Thema Ordnung und ich habe den Boden freigeräumt und so. Es ist ja schon so, dass dadurch, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sind wir hier eigentlich eher auf der Symptomebene. Also das Symptom des Konfliktes ist, da sind die Bücher auf dem Boden, aber der eigentliche Konflikt, den man erreicht, wenn man diese Leiter runtergeht, ist eigentlich vielleicht was ganz anderes, ne? Die Quelle, also die Quelle für den Schmerz, so ein bisschen wie Medikament nehmen, Ibuprofen nehmen gegen Kopfschmerzen. Die Quelle für die Kopfschmerzen sind vielleicht irgendwo anders.
Ja.
Und das finde ich auch so interessant, weil auf dieser inneren Notebene, wenn man da was klärt, dann hat es auch die Möglichkeit, in verschiedenen Beziehungsaspekten, wenn man jetzt in einer Ehepartnerschaft bleibt, in verschiedenen Erziehungsaspekten schon auch wieder für Klarheit zu sorgen, weil der Schmerz des Nicht-Gesehens-Werden zum Beispiel für die Frau oder der Schmerz, dass meine Autonomie irgendwie wird komplett mit Füßen getreten und ich fühle mich da hilflos ausgeliefert, durchzieht sich ja vielleicht auch in anderen Teilen der Ehe.
Ja, ja.
Und deswegen ist fast dann, das ist die Eingangstür für vielleicht etwas, was symptomatisch viel tiefer geht.
Ja, das ist so ein tieferes Erkennen und wenn man dann mehrere Konfliktpunkte bespricht, dann merkt man, dass man überraschenderweise, Überraschung, genau wie du sagst, unten am Boden des Konflikts häufig sehr ähnliche Gefühle findet. Ne? Das ist dann egal, was da oben auf der Sachebene ist. Am Ende man sich häufig mit Schmerz oder mit Hilflosigkeit, je nachdem, mit welchem Menschen man da zu tun hat, zu tun. Also das ist der eine große Vorteil nochmal, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem, was ist da eigentlich der Vorteil von diesem Ansatz mit der Vertiefungsleiter, dass man da wirklich auf einer sehr tiefen inneren Ebene so ein Erkennen, ein Selbsterkennen, ein wechselseitiges Erkennen hat. Und der andere Vorteil nochmal benannt, es ist wirklich für Interessen- und bedürfnisorientierte Mediatoren sehr schwer, Menschen, die in der Eskalationsstufe 5 sind, wo sie also den anderen als bösartig erleben, mit dem überhaupt zu sprechen. Einfach weil Leute, die in diesem Modus sind, der andere ist bösartig, da wirklich Aversion bekommen, wenn du sagst Win-Win und wenn du sagst, es geht auch um Interessenbedürfnisse. Also diese Sprache der Bedürfnisse und Interessenoptimierung und die Methodik nach Interessen zu forschen, wirkt auf hocheskalierte Menschen einfach so wie Wattebäuschen schmeißen. Und das perlt so ab, stößt ab. Das heißt, was man da machen muss als interessenorientierter Mediator, sehr, sehr viele Vorgespräche, einzelne Vorgespräche führen, um zu deeskalieren, damit man überhaupt erst mit denen arbeiten kann, hat aber wiederum den Nachteil, dass einfach ganz viel wieder getrennt läuft. Also das, was im Konflikt sowieso passiert, dass die Leute übereinander reden statt miteinander, geschieht wieder. Und die Frage ist auch, was erfährt denn der Mediator dahinter verschlossener Tür? Es ist also auch eine Herausforderung, die Allparteilichkeit zu wahren, wenn man Einzelgespräche führt etc. Und am Ende ist es einfach viel effizienter und direkter, wenn die Leute die Erfahrung haben, wir setzen uns einfach direkt zusammen und es geht los. Und weil eben wir über die Vorwürfe und die abwehrenden Gefühle so robuste Kommunikation zulassen und einladen, sind die Leute dann sprechfertig, obwohl sie so hoch eskaliert sind. Sie dürfen ihre hoch eskalierte Sprache erstmal nutzen im Gespräch und dann geht es natürlich weiter. Das ist klar, die Deeskalation erfolgt dann im Gespräch miteinander und nicht in getrennten Räumen so. Ja, also der Arbeitgeber oder man spart viel Geld, man braucht nicht ganz so viele Sitzungen und man hat die Erfahrung, hey, man kann auch in solchen eskalierten Situationen miteinander sprechen.
Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Hast du noch was irgendwie genannt werden sollte?
Ja, mir fällt einfach nur gerade noch ein, wo wir bei Eskalation sind. Wir sollten nochmal einen Podcast aufnehmen, wo es auch um Eskalationsstufen geht. Das ist ja auch eine spannende Frage. Also wo sind wir da eigentlich?
Ja, stimmt.
Also das heißt, und wie man damit auch natürlich klar für sich alleine umgeht, aber wie man da auch sozusagen als Mediator ansetzt, wenn dann Leute wirklich, je nachdem auf welcher Eskalationsstufe sind, also das sollte ich mal vornehmen, dass wir da mal als nächstes mal daran gehen.
Ja, das machen wir. Jetzt bleibt mir natürlich noch zu sagen, wenn ihr das lernen wollt, wenn du das lernen willst, diese Art der Vertiefungsleiter wirklich zu begegnen, und ich kann wirklich nur ermutigen, wir haben ja diese Episode gemacht, keine Angst vor Konflikt. Ich hatte Angst vor Konflikt und ich bin echt beeindruckt gewesen, wie viel für mich da es auch Herausforderungen gebraucht hat, letztendlich aktiv dafür zu fragen, was ist dein Vorwurf? Nicht nur, weil ich es natürlich im Rahmen der Methodik erstmal lernen musste, sondern dann auch noch mit dem Ergebnis umzugehen, weil dann machen die das ja auch noch. Dann werfen die sich die Vorwürfe an den Kopf und dann erstmal da zu sitzen, zu denken, okay, und was mache ich jetzt? Ja. So, und da Tillmann, von Tillmann zu begleiten und begleitet zu werden und in der Gruppe und mit dieser Art, wie du das aufbaust, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist echt gut.
Und eine der Art, wie wir es ja machen, ist, dass wir auch tatsächlich Spannungen, die in der Gruppe entstehen, im vierten Modul auch mediieren. Das heißt, man erlebt das auch wirklich am eigenen Leibe, wie das ist. Also man spürt und erfährt, wie es wirkt. Und wir ermutigen ja auch Leute, Dreiergruppen zu bilden, die sogenannten Mediationspools, wo dann außerhalb der Mediationsausbildung sich ihre Konfliktpartner ranholen, die Schwester, mit der man sich streitet, den Kollegen, und dann da auch wiederum am eigenen Fall eine Mediation, eine Klärungshilfe durchgeführt wird. Also wir sorgen sehr dafür, dass das nicht bei der Theorie bleibt, sondern dass dass du selber das im Rahmen der Ausbildung und während der Ausbildung erleben kannst, was das bewirkt, über diese vier Leiterebenen zu gehen. Ja, findet wieder statt am 16. April im schönen Schloss Buchenau. Herzlich willkommen, es sind noch ein paar Restplätze frei.
Sehr schön. Dann, Tillmann, nächstes Mal Eskalationsstufen. Ich bin gespannt, was wir da so erzählen.
Okay, bis dann. Tschüss.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.